Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Den großen Profiligen der Hallensportarten ist bange vor einer Saison, die Fans in Hallen gar nicht oder nur sehr begrenzt möglich macht. Die steigende Anzahl nachgewiesener Corona-Infektionen in Deutschland ist ein Grund dafür. Unter der Woche forderte deshalb der Geschäftsführer der Deutschen Eishockeyliga, Gernot Trippke, zusätzliche Finanzhilfe vom Staat. Einen Ligabetrieb mit Geisterspielen können sich Hand-, Basketball- und Eishockey nicht leisten. Mit dem ersten Konjunkturpaket für den Ligasport könnten die wenigsten einen Spielbetrieb ohne oder mit wenigen Zuschauern umsetzen, sagte Trippke dem Sportinformationsdienst. Ist das angebracht, dass der Profisport da gleich Steuergeld ins Visier nimmt? Darüber konnte ich vor der Sendung mit Henning Vöpel sprechen, Sportökonom und Chef des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts. Erste Frage, diese Clubs, das ist klar, die sind viel mehr abhängig von Zuschauereinnahmen als der Fußball. Ist der Ruf nach Geld gerechtfertigt?
Er ist zunächst einmal natürlich verständlich, denn die wirtschaftliche Situation der Ligen natürlich, die nach dem Fußball natürlich eine ganz besondere Situation haben. Der Ruf ist erstmal verständlich, ob er jetzt gerechtfertigt ist im Vergleich zu anderen, die natürlich auch nach Staatshilfe rufen, die vielleicht systemrelevanter sind. Das ist schwer zu entscheiden, nicht? Das hängt natürlich auch von den Präferenzen ab. Einige sagen ja, dass wir in Zukunft noch hochqualitativen Sport haben. Ist ganz wichtig für die Gesellschaft. Andere sagen, Schule ist natürlich wichtiger, Kinderbetreuung und so weiter. Das ist schwer zu sagen. Also es ist noch verständlich. Und man muss sich natürlich auch überlegen, welche Hilfen sind sinnvoll und wie hoch dürfen diese Hilfen sein angesichts einer Situation der Wirtschaft, der Gesellschaft, die natürlich in vielen Bereichen sehr kritisch ist.
Wird der Sport denn, also der Profisport in Deutschland, aus Ihrer Sicht schlechter subventioniert als andere Unternehmen, die vielleicht jetzt auch nicht mal so primär als systemrelevant angesehen werden in dieser Krise?
Das würde ich nicht sagen. Also natürlich ist das Vermögen von kleineren Vereinen und von anderen Sportarten, von anderen Sportligen jetzt durch Gehaltsverzicht, wie das natürlich in der Bundesliga möglich ist, jetzt die Situation etwas zu lindern, schwieriger. Wir müssen davon ausgehen, dass vielleicht der Spielbetrieb gerade für solche Sportarten, die jetzt in die Halle müssen oder die typischerweise in der Halle ausgetragen werden, dass dieser Spielbetrieb unter sehr stark veränderten Bedingungen möglich ist. Also insofern ist die Situation natürlich akut für diese Vereine. Das ist gar keine Frage, aber ich glaube, man muss sich auch Gedanken darüber machen, wie kann ich den Spielbetrieb langfristig unter veränderten Bedingungen aufrechterhalten? Welche neuen Erlösquellen kann es vielleicht geben? Die Zuschauereinnahmen sind natürlich bedeutsamer. Also ich muss mal gucken, ob ich vielleicht über Streaming-Möglichkeiten, über bestimmte Möglichkeiten, mich als Fan am Spielbetrieb, an den Spielen zu beteiligen, ob es da nicht andere technologische Möglichkeiten und auch Erlösmöglichkeiten gibt, die für diese Vereine in Frage kommen.
Also der Sportökonom sagt da, da ist auch die Kreativität dieser Profivereine gefordert und nicht so eine Mentalität, erstmal direkt an Vater Staat zu gehen.
Ja, denn das Vermögen des Staates ist natürlich auch begrenzt. Also die Rettungsmaßnahmen, die der Staat ergriffen hat, basierten so ein bisschen auf der Annahme, dass wir eine erste Welle haben und dass dann die Schutzmaßnahmen aber auch greifen. Also die Kredite, die Bürgschaften, die Hilfen, die gegeben werden, das alles reicht für eine bestimmte Zeit. Und wir erkennen heute aber, dass angesichts einer möglichen zweiten Welle und möglicherweise längerfristig veränderter Bedingungen, unter denen Profisport möglich ist, dass das eigentlich danach ruft, jetzt sich auf eine Situation einzustellen, wo der Staat eben nicht mehr helfen kann und wo sicherlich auch das gesellschaftliche Verständnis, die Akzeptanz dafür schwinden würde, muss man, glaube ich, sich ernsthaft als Verein damit auseinandersetzen, wie kann ich eigentlich meinen Spielbetrieb finanzieren, unter welchen Bedingungen, ohne dass es weitere Staatshilfen braucht.
Haben Sie Ideen?
Ja, also ich denke, da ist vieles möglich. Also dass man natürlich, was ich erwähnte, die Streamingdienste, dass man irgendwie Erlösmodelle verändert, dass man über Fernsehrechte auch nochmal neu nachdenkt, dass man vielleicht auch technologisch, worüber wir auch schon sehr stark diskutiert haben, über Virtual Reality Technologien, dass man vielleicht diese Stadionatmosphäre über Lizenzmodelle, über Abos vielleicht, die man verkauft, dass man die direkt im Direktmarketing, sozusagen im Direktvertrieb an die Fans vertreibt, dass die Stadionatmosphäre bekommen, dass die eine Emotionalität mitbekommen. All das ist wichtig. Denn umgekehrt sozusagen von der Angebotsseite müssen wir uns vorstellen, dass natürlich viele, die jetzt womöglich kein Geld mit Sport verdienen können, natürlich mittelfristig die Entscheidung treffen werden, naja, also dann greife ich einen anderen Beruf mit. Und gerade der europäische Sport lebt ja davon, dass wir den Amateurbereich direkt ankoppeln an den Profibereich. Und das könnte eben dazu führen, dass mittelfristig viele sagen, ja, dann mache ich halt was anderes. Ich versuche mir andere Einkommensquellen zu erschließen. Und das würde mittelfristig dazu führen, dass wir eine schlechtere Qualität in vielen Sportarten bekommen. Und vor dem Hintergrund, glaube ich, gibt es noch eine Reihe von unausgeschöpften Möglichkeiten, tatsächlich die Erlöse mindestens mal zu stabilisieren und zu gucken, welche Konzepte kann man tatsächlich nicht nur hygienemäßig, sondern auch technologisch und erlösmäßig umsetzen.
Jetzt ist natürlich das Argument der Clubs oft, wenn da gefordert wird, dass man mehr Rücklagen bildet oder kreativ ist. Wir können eben nicht so wirtschaften wie normale Unternehmen, weil bei uns eben auch in dieser Vereinsstruktur das gar nicht so möglich ist. Wir setzen eigentlich immer direkt das um in Spielerkapital und so weiter, was wir einnehmen. Wie gehen Sie mit dem Argument um?
Das ist sicherlich so, nicht? Also gerade der spezifische Wettbewerb in Profiligen führt dazu, dass wir im Grunde alles wieder reinvestieren, dass wir keine wirklichen Puffer oder Reserven aufbauen können. Das würde insgesamt dafür sprechen, dass wir im Falle von solchen systemischen Krisen tatsächlich auch von Verbandseite dafür sorgen, dass es vielleicht eine Art Fonds gibt, einen Sicherungsfonds, der eben in solchen Fällen einzelne Vereine unterstützen kann. Das ist schwierig, diesen Fonds aufzubauen. Aber ich denke, man muss in diese Richtung denken, damit man eben nicht sofort vor dem Problem steht, dass der Spielbetrieb, wenn einzelne Vereine in akute Finanzprobleme kommen, wieder unterbrochen werden muss. Also dort, wie das auch in der Bundesliga natürlich gerade diskutiert wird, über Sicherungsmechanismen nachzudenken, das ist mehr als sinnvoll. Ist allerdings eine Schwierigkeit, nicht? Also man kann die Reserven nicht von heute auf morgen aufbauen.
Wenn Sie jetzt sagen, die Clubs sind da erstmal selbst gefragt, sagen Sie dann auch, dass der Antrag auf Förderung jetzt zum Beispiel beim Bund auch an genau solche Auflagen geknüpft werden müsste, dass man irgendwie nachweist, dass man schon die Möglichkeiten ausgereizt hat?
Ich denke ja, das ist ganz wichtig und das ist natürlich nicht nur im Profisport wichtig, sondern das gilt natürlich auch für andere Branchen, dass man diese Hilfen, die man derzeit auszahlt, eben konditioniert und daran knüpft, wie innovativ, wie kreativ ist ein Unternehmen, ein Verein vielleicht auch eigene Möglichkeiten auszuschöpfen, denn wir alle wollen ja am Ende, am Ausgang dieser Krise im Grunde eine resilientere, eine innovativere, eine fortschrittlichere Wirtschaft haben, auch Gesellschaft natürlich. Und das bedeutet, wir dürfen jetzt die existierenden Strukturen nicht konservieren, dadurch, dass wir jetzt alles erhalten, nur mit Geld, sondern es ist sinnvoll, tatsächlich auch die Innovationsfähigkeit der Unternehmen und in diesem Fall auch der Vereine direkt zu adressieren, zu sagen, ihr kriegt Hilfe, wir unterstützen euch, aber sorgt dafür, dass das, was ihr tut, wie ihr gerade restrukturiert, auch hilft, einen besseren Sport, ein besseres Produkt, eine bessere Dienstleistung für die Fans zu erzeugen.
Also der Staat müsste hier sozusagen aus Ihrer Sicht als Erzieher auftreten gegenüber dem Sport?
Nicht unbedingt paternalistisch. Also ich denke, jede Branche weiß selbst am besten, wie die Kunden ticken, was die Fans brauchen. Aber in diesem Sinne transformativ zu sein, also zu sagen, wir wissen heute schon, dass wir euch in 2021 natürlich nicht permanent unterstützen können. Also wenn man in 2021 dem schlechten Geld kein Gutes hinterherwerfen will, dann muss man jetzt darauf achten, dass man mit dem Geld, was man jetzt zur Verfügung stellt, tatsächlich transformativ ist. Im Sinne von, ich entwickle kreative Lösungen, um den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten. Denn das ist ja letztlich auch das Ziel dieser Hilfen, dass man am Ende den Fans auch wieder vernünftigen Sport präsentieren kann und nicht die Vereine dafür bezahlt, dass sie durchhalten. Das will ja niemand, sondern wir wollen ja am Ende dann den Sport auch wieder sehen.
Jetzt hat Gernot Trippke von der Deutschen Eishockeyliga auch noch das Argument gebracht, dass die Athleten ja auch Deutschland wieder bei Olympia, Weltmeisterschaften und so weiter vertreten sollen. Und die müssen sich dann für zukünftige Arbeitsverträge empfehlen. Und wenn sie eben keinen Spielbetrieb haben, dann wird das schwierig. Also er sagt, praktisch zwischen den Zeilen, wenn wir diese Repräsentanten für die Bundesrepublik praktisch nicht weiter unterstützen, dann werden sie möglicherweise wegfallen. Ist das ein Sonderargument für den Sport?
Das wird typischerweise immer angebracht, wenn es um Sportförderung geht, dass man sagt, es gibt eine gesellschaftliche Rendite von, ich sag mal, Profisport oder Amateursport oder gerade von olympischen Sportarten. Also die Gesellschaft insgesamt erfreut sich darin, einen international wettbewerbsfähigen Sport zu haben, der aber nicht direkt finanziert wird gesellschaftlich. Also diese Rendite müssen wir im Grunde mit einbeziehen und das würde so jedenfalls Funktionäre des olympischen Sports würde rechtfertigen, dass man den Sport subventioniert. Ich kann das Argument anerkennen, ich sehe das. Und insbesondere vor dem Hintergrund, dass natürlich die Einkommenssicherheit dieser Sportler extrem reduziert ist. Also wer würde heute eigentlich noch mit 15, 16 Jahren oder vielleicht auch 20, 21, wenn man ein Talent ist und man kriegt gleichzeitig ein Angebot aus der Wirtschaft, wer würde sich heute unter diesen unsicheren, ungeklärten Bedingungen eigentlich noch für einen Sport entscheiden, wo man vielleicht mit 5.000 bis 10.000 im Monat auskommen muss und die Karriere dann mit 35 Jahren vielleicht beendet ist, also anders als im Fußball. Also hier würde man davon ausgehen, dass ganz viele Sportlerinnen und Sportler heute eine andere Entscheidung treffen für ihre Zukunft. Und das ist natürlich das, was in 5 bis 10 Jahren sicherlich an Talent für den deutschen Sport verloren ginge.
Das sagt der Sportökonom Henning Vöpel hier bei uns im Deutschlandfunk.